Die Brauwelt gibt's jetzt auch zum Hören. In Brauwelt, der Podcast, sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen aus der Brau- und Getränkebranche. Gebt uns einfach einen Hinweis zu Themen, die euch interessieren, und wir schauen, wen wir dazu vors Mikrofon bekommen. Ich bin Lydia Junkersfeld und freue mich, dass ihr dabei seid. Wir wollen uns heute nochmal dem großen Thema Brauereien unter Druck, wie Betriebe ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern, widmen. Wie beim letzten Mal schon angekündigt, kümmern wir uns heute verstärkt um das Thema Technik. Und dazu begrüße ich wieder Dr. Isabel Osterroth von GEA.
Dankeschön.
Ja, Isabel, Brauereien stehen ja weltweit eigentlich unter einem ähnlichen Druck. Also wir reden von Energiepreisen, von Regulierung, von Nachfragerückgang. Aber die technischen Antworten sind ja durchaus unterschiedlich. Isabel, bei deinen Besuchen in den Brauereien auf dieser Welt, was erlebst du da?
Absolut richtig. Was wir sehen ist, Technologien sind im Endeffekt kontextabhängig. Das heißt, der Markt, die Energiepreise, Regulierung, aber auch die Betriebslogik entscheidet im Endeffekt oftmals mehr als die Technik selber. Das heißt also zum Beispiel unterschiedliche Energiepreise, eine andere Förderlogik, andere Risikobereitschaft kann einen sehr hohen Einfluss haben. Ich denke, wenn wir so im internationalen Vergleich uns das anschauen, dann ändert sich erstmal an der Herangehensweise nichts. Wir haben immer wieder, sehen wir auch, wenn wir mit unterschiedlichen Betrieben sprechen, wenn wir vielleicht auch in die wissenschaftliche Literatur schauen, wenn wir auch in Best-Practice-Beispiele schauen, eigentlich immer wieder dieses, wir reduzieren Energieverbräuche, wir vermeiden Abwärmeströme, und was wir dann im Endeffekt nicht erschlagen bekommen, muss man substituieren. Das ändert sich erstmal nicht. Was sich ändert ist, welche Technologien funktionieren wirklich für meinen Betrieb? Ein gutes Beispiel für kontextabhängige Technologie sind Wärmepumpen. Das ist ja ein Thema, das in der Industrie groß diskutiert wird. Und warum Wärmepumpen so sinnvoll sind, ist eigentlich, dass wir eine Abwärmequelle haben. Das ist die Kälteanlage, wo wir einen sehr großen Anteil unseres Wärmebedarfs eigentlich mit decken könnten. Also das bedeutet konkret, ich mache jetzt mal ein Beispiel für ein reales Projekt, dass wir aus der Kälte Abwärme, die wir normalerweise an die Umgebung abführen bei 35 Grad, bis zu 45% des thermischen Gesamtenergiebedarfs für dieses spezifische Projekt decken können und dann den Betrieb wieder auf einem Temperaturniveau von 90 Grad zur Verfügung stellen können. Und warum ist das kontextabhängig? Weil hier dann entsprechend zum Beispiel das Verhältnis von Strompreis zu Gaspreis ganz relevant ist. Und die Wärmepumpe wird ja mit im Endeffekt Strom angetrieben und erzeugt Wärme, während das klassische Kesselhaus dann eben mit Brennstoffen betrieben wird, sodass dieses Verhältnis dann sehr relevant ist. Und das kann im ungünstigsten Fall dazu führen, dass die Technologie technisch zwar verfügbar ist und sinnvoll ist, aber wirtschaftlich sich nicht lohnt. Ja? Und das sehen wir tatsächlich auch in einigen europäischen Märkten inzwischen, dass das passieren kann und dass da eben auch die Einkaufsbedingungen des spezifischen Betriebs natürlich eine Rolle spielen. Und wenn man bei der Logik auch bleibt, dann ist auch die Förderlogik in dem entsprechenden Land entscheidend. Und das kann ja zum Teil sogar wirklich sehr regional unterschiedlich sein. Welche Förderungen kann man noch bekommen? Das ist zum Beispiel eine Technologie, wo das oft gut funktioniert. Und dann ist es aber auch so, dass Betriebe unterschiedlich risikobereit sind. Also wenn wir hier auch im Endeffekt bei dem Beispiel Wärmepumpe bleiben, dann sehen wir, dass es hier Betriebe gibt, die zum Beispiel sagen, ich möchte mein Maischgefäß oder meine Pasteure eigentlich nicht mit einem anderen Medium als Dampf beheizen, weil ich zum Beispiel Aufheizraten sonst irgendwie nicht ganz erreiche. Und das ist eben dann auch unterschiedlich, wie risikobereit im Endeffekt die Betriebe sind, sodass wir eben sehen, es ist im Endeffekt kontextabhängig und muss auch für den einzelnen Betrieb dann passen und auch entsprechend bewertet werden.
Das heißt aber auch, dass der Begriff Best Practice eigentlich nicht so global gültig ist, wie er verwendet wird. Das wird ja doch oft als die Lösung, die anzustreben ist, hingestellt. Aber wenn ich dir jetzt zuhöre, sieht das ja ganz anders aus. Da gibt es ja dann doch überall die Notwendigkeit, Einzelbeobachtung zu machen und das auf den Betrieb abzustimmen.
Ich würde sagen, ja und nein. Also Best Practice, ich würde sagen, es gibt schon so eine Sammlung an Maßnahmen und Wärmepumpe zählt da definitiv dazu, wie auch viele andere effizienzsteigernde Maßnahmen. Man kann, glaube ich, schon verallgemeinern, dass das in einem überwiegenden Anteil der Betriebe gut funktionieren kann. Und ich glaube, diese Best Practice-Sammlungen, die wir auch teilweise von den Verbänden kennen oder auch sogar von der EU kennen, ich finde es eine sehr wertvolle Hilfestellung, gerade auch für die Betriebe, weil das eigentlich einfach so die gesammelte Erfahrung der Industrie auch nochmal ausdrückt. Man findet da sicherlich Inspiration. Das heißt, ich bin großer Fan persönlich von Best Practice, weil man dann halt auch zum Teil sogar branchenübergreifend wirklich auch lernen kann. Nichtsdestotrotz unterschätzen viele die Komplexität, die sich einfach in diesen gewachsenen Betriebsstrukturen ergibt. Und das sollte einfach mitgedacht werden. Und ich denke, das sollte auch realistisch, wenn man diesen ganzen Prozess einsteuert, seinen Betrieb zu optimieren, Raum finden, dass man auch entsprechende Maßnahmen trifft, diese Faktoren zu bewerten und auch mit sinnvollen Annahmen zu hinterfüttern, langfristigen Annahmen im Endeffekt, die dann eben auch Entscheidungsgrundlage bieten.
Du hast es zwar jetzt schon angesprochen, ich frage aber noch mal ein bisschen andersherum, weil du ja in den Betrieben viel siehst. Wo erlebst du denn die größten Missverständnisse, wenn es um Energieoptimierung geht?
Das ist eine gute Frage. Also Missverständnisse
oder falsche Erwartung?
Ja, falsche Erwartung ist vielleicht ein besseres Wort. Ich denke, das größte Missverständnis, das wir häufig erleben, oder die größte falsche Erwartungshaltung, ist, dass es so eine universelle Lösung gibt, wie man das Ganze betrachten muss. Und ich denke, das ist einfach nicht realistisch. Und das ist leider vielleicht auch eine gewisse Komplexität, die manchmal wirklich die Betriebe vor Herausforderungen stellt. Also so ein Kesselhaus ist halt einfach ein Kesselhaus und man ist auch den Betrieb gewöhnt und das ist halt irgendwie auch so eine universelle Lösung heute. Wenn man wirklich über Net Zero nachdenkt, und es gibt ja inzwischen auch Brauereien, die wirklich emissionsfrei arbeiten, nicht viele, aber es gibt inzwischen welche, dann sieht man, dass die Lösungen kleinteiliger sind. Also das fängt wirklich an, dass man in die Details der Optimierung geht, aber dass man auch diese ganze Infrastruktur und gegebenenfalls sogar die Netzinfrastruktur weiterdenken muss. Ja, und das, ich glaube, ist oftmals vielleicht ein Missverständnis oder eine falsche Erwartungshaltung, dass man hier wirklich mit einem großen Maßnahmenpaket das ganze Thema erschlagen hat, sondern in der Realität ist es, glaube ich, ein Prozess, der einen über viele Jahre begleiten wird und der auch Einfluss haben muss in, wie betreibe ich meine Brauerei, wie investiere ich auch in Technologie, weil das auch häufig ja Entscheidungen sind, dann wiederum, die erst andere Maßnahmen wieder ermöglichen. Und im Endeffekt auch, wie gehe ich vielleicht auch mit meinem Betriebsumfeld um, ja? Und dementsprechend, also es ist viel, ich würde sagen, verbundener miteinander, diese Maßnahmen, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Und diese Komplexität muss man einfach auch abbilden. Die bietet auf der anderen Seite auch eine ganze Menge an Möglichkeiten, um das vielleicht auch mal noch positiv auszudrücken.
Ja, du hast es ja angesprochen, die Technologie ist heute schon so weit. Es gibt für viele Fälle schöne Lösungen. Aber vielleicht ist das auch nur der zweite Schritt. Wie siehst du das aus deiner Erfahrung heraus? Was sollten Brauereien vielleicht vorher klären, bevor sie über Technologie nachdenkt? Hast du da einen Tipp, wie man da vorgeht?
Also was wir sehen, was oftmals gemacht wird, ist wirklich ein strategischer Plan. Also das muss auch nicht sehr wissenschaftlich oder sehr komplex angegangen werden. Aber ich denke, man sollte sich einfach grundlegende Gedanken machen, wie sollte denn der Betrieb in den nächsten 10, 15 Jahren aussehen? Wie sieht denn Versorgungsinfrastruktur zum Beispiel aus? Wie ist vielleicht auch mein Stromeinkaufskonzept? Wie ist meine Versorgungslage? Und es sind aber auch so Entscheidungen wie zum Beispiel, kann ich vorhersehen, investiere ich in die neue Linien zum Beispiel? Es ist immer schwierig, das auch in der Zukunft zu planen. Aber man sollte zumindest einen strategischen Plan sich machen, weil diese vielen kleinen Einzelmaßnahmen müssen am Schluss zu einem großen Bild zusammenkommen. Und ich denke, das ist vielleicht auch der Unterschied, dass wir hier globaler denken müssen, vielleicht auch mehrere Fachabteilungen mit einbeziehen müssen. Und das ist meiner Meinung nach das, was man wirklich tun sollte, dass man mit einem strategischen Plan anfängt und dann wirklich einzelne Umsetzungspakete definiert und dann halt auch einzelne Teilbereiche sich gegebenenfalls dann raussucht, die dann den größten Einfluss auch haben können auf das gesamte Bild.
Also wir sprechen hier quasi von einem Puzzlespiel, das es zu lösen gilt.
Ja, allerdings sollte dieses Puzzle ein großes Bild haben, das man lernen möchte. Ja. Genau. Und die Puzzlestücke tragen dann hoffentlich zu dem größeren Ganzen bei. Ja,
ja, vielen Dank. Isabel, gehen wir nochmal kurz auf die Unterschiede in diesem technischen Bereich, über den wir heute sprechen, ein, wenn wir an Greenfield versus Brownfield-Projekte denken. Also die Neuanlagen mit den Anpassungen in bestehenden Anlagen vergleicht.
Ja, das ist eine sehr entscheidende Frage. Wir hören oft Greenfield, das ist ja alles einfach. Und man muss ja auch realistisch sagen, wahrscheinlich ist das so. Wir haben hier einfach noch Designwahlmöglichkeiten und wir würden heute sagen, Sustainable by Design ist tatsächlich möglich für Neuanlagenprojekte, weil wir hier ganz viele Wahlmöglichkeiten haben, sowohl in der Technik, in der Versorgungsinfrastruktur, aber auch in der Technologie. Und die Komplexität wird natürlich größer, wenn man an gewachsene Betriebsstrukturen denkt, wo wir wenig räumliche Möglichkeiten häufig haben, wo wir auch ein Konglomerat an verschiedenen Anlagenbauern haben, verschiedene Steuerungssystemen und so weiter. Das heißt, wir sprechen hier in Brownfield-Projekten häufig eher von einer Transformation, die wir hier durchlaufen. Ich denke aber, die grundlegenden Prinzipien bleiben ähnlich. Und ich denke, ein ganz entscheidender Punkt ist beispielsweise, dass wir sehen, wenn man sich die Technologie mal anschaut, dann haben wir in einer Brauerei grundsätzlich sehr wenig Prozesse, in denen wir wirklich Temperaturen über 100 Grad brauchen. Das ist im Wesentlichen die Würzekochung und vielleicht ein paar Sterilisationsvorgänge. Aber im Endeffekt ist ein überwiegender Anteil der Prozesse, die wir innerhalb des Produktionsalltags so erleben, eigentlich gar nicht so warm. Das bedeutet halt auch, dass wenn wir heute mit typischerweise sowas wie 8 Bar Dampf auf die Netzwerke gehen, dass wir hier Möglichkeiten haben. Und gerade wenn wir über Abwärmenutzung sprechen, dann bleibt das der entscheidende Hebel, den wir hier sehen, dass wir die Technik so anpassen, dass wir technologisch unsere Parameter noch erreichen, entsprechende Wärmetauscherauslegung beispielsweise, um dann eben auch ein niedrigeres Temperaturniveau wirklich an die Heizfläche führen zu können. Und das ermöglicht eben diesen großen Hebel der Abwärmenutzung. Und ich würde sagen, das Prinzip bleibt dasselbe zwischen Brownfield und Greenfield. Es ist die Komplexität, diese Maßnahme dann wirklich umzusetzen, die den Unterschied macht. Also wir haben Gott sei Dank auch sehr erfolgreiche Brownfield-Projekte in den letzten Jahren gesehen, wo das wirklich auch nachgewiesen wurde, dass man gerade auch diesen Switch von Dampf zu Heißwasser erfolgreich umsetzen kann. Also wir haben ein konkretes Beispiel, wo wir 18 Verbraucher in der Brauerei erfolgreich umgeschlossen haben von Dampf auf Heißwasser, und das war ein Brownfield. Aber man muss sich der Komplexität stellen, und die ist im Endeffekt darin begründet, dass man halt wirklich Stahlkonstruktionen auch im sehr räumlich begrenzten, ja, Betrieb im Endeffekt hat. Wir müssen in der Regel größere Mengen an Rohrleitungen neu verlegen, um dann auch wirklich die Infrastruktur zu schaffen. Und wir haben natürlich auch in einem Brownfield-Betrieb häufig die Herausforderung, dass wir auch Stillstandszeit natürlich vermeiden wollen. Das heißt, man muss hier sehr eng auch mit der Produktionsplanung diese Maßnahmen abstimmen, um dann wirklich eine schöne Umsetzung eines Projektes auch zu haben. Und das ist alles natürlich in einem Neubau ein bisschen einfacher. Die Realität ist aber, dass die Neubauprojekte natürlich im Vergleich zu dem Bestand einen Bruchteil der wirklichen Möglichkeiten ausmacht.
Vielen Dank bis hierhin. Und jetzt komme ich zum Schluss wieder mit meinen drei Aussagen und der Bitte an dich einzuschätzen, ob richtig oder falsch deiner Meinung nach. Viele Brauereien haben mehr Energiepotenzial in bestehenden Prozessen, als sie vermuten. Richtig oder
falsch? Würde ich sagen, ist auf jeden Fall richtig. Also wir haben ganz viele Optimierungspotenziale, die wir sehen, teilweise auch in der Anpassung der Technologie, Temperatursenkungen, beispielsweise in der ZIP. Also da ist sicherlich viel Potenzial, das man auch heute noch heben kann. Wir sehen auch, dass einige Betriebe das sehr erfolgreich heute schon umsetzen, aber da ist definitiv was zu holen.
Dann die zweite Aussage. Elektrifizierung kann je nach regionalem Strommix die CO2-Bilanz verschlechtern statt verbessern.
Ja, das kann in der Theorie sehr wohl wahr sein. In der Realität sieht es oftmals ein bisschen anders aus. Also prinzipiell ist ja Elektrifizierung ein großes Thema. Und wir sehen, dass das auch branchenweit als wirklich einer der Hebel gesehen wird. Es ist allerdings so, wenn man halt einen Stromvertrag hat, der gegebenenfalls halt auch Netzanteile beinhaltet, die halt nicht aus regenerativen Quellen kommt, dann hat man natürlich hier auch trotzdem einen Einfluss auf die CO2-Bilanz. Das bedeutet im Endeffekt, ja, der Hebel ist definitiv hier dann wirklich auch Strom einzukaufen, der entsprechend dann aus regenerativen Quellen kommt und diese Anteile eben nicht mitbringt in die CO2-Bilanz. Und ich muss auch sagen, in der Regel, wenn wir über solche Projekte sprechen, eine überwiegende Anzahl der Kunden, die sehr weit fortgeschritten sind, auch mit diesen Konzepten, würden ohnehin grünen Strom kaufen. Und somit sehen wir, ist das in der Realität oftmals gar nicht so das Thema, sondern ein erster sehr großer Hebel, den die Betriebe sowieso schon nutzen, auf den wir dann aufbauen können.
Und die letzte, vielleicht etwas provozierende Aussage. Die Zukunft der Brauerei entscheidet sich allein über neue Energiequellen.
Das würde ich sagen, ist so nicht ganz richtig. Also, ich meine, die Energiequellen sind natürlich ein großer Hebel. Und auch da gibt es ja heute eine Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten. Aber im Endeffekt, wir haben das ja auch im Laufe der Folge schon ein wenig erläutert, wir haben hier verschiedene Hebel. Und das fängt eben bei diesen Einsparpotenzialen an, geht dann über die Abwärmenutzung, konsequente Abwärmenutzung, geht gegebenenfalls auch in Richtung Designentscheidungen, was Equipment angeht, sodass im Endeffekt, wenn wir das konsequent denken, wir zum Teil auch die Energieverbräuche wirklich signifikant senken können, sodass die Energiequelle am Ende gar nicht der einzige Hebel ist, den wir haben.
Ja, dann möchte ich das kurz zusammenfassen, so wie es sich für mich darstellt. Also wir haben jetzt heute von dir gelernt, dass Brauereien in verschiedenen Regionen dieser Erde durchaus unterschiedliche Antworten brauchen. Und man muss auch schauen, ob die regionale Infrastruktur diesen Weg, den man beschreiten will, dann überhaupt mitträgt. Sonst hat man größere Probleme.
Genau, das ist richtig. Und ich denke, das ist inzwischen auch ein Bewusstsein, das nicht nur in den Betrieben, sondern auch manchmal auf politischer Ebene durchaus gegeben ist, sodass ich da auch ehrlich gesagt schon Hoffnung habe, dass wir da in eine ganz positive Zukunft schauen.
Ja, dann Isabel, dir nochmal ganz herzlichen Dank. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge, in der wir uns dann über die Realität in den Betrieben vor Ort unterhalten. Euch da draußen auch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss, Servus und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.